Breitbandbesprechung.
Und wir kleben noch so ein bisschen am Thema Sicherheit im Internet. Sichere Dateiübertragung und verschlüsselte E-Mails sind wichtiger denn je. Das ist schon fast eine Plattitüde, auch wenn man das privat nicht immer ganz so umsetzt, obwohl man es ja weiß. Und das muss man machen, nicht nur um sich persönlich vor staatlicher Überwachung zu schützen, sondern auch ganz grundsätzlich, um eine sichere Infrastruktur für das Internet bereitstellen zu können. Das heißt, fast jedes Webunternehmen und im Prinzip auch so gut wie jede Privatperson ist heutzutage darauf angewiesen. Und die dahinterliegende Software, die ist meistens Open Source, das heißt, sie ist für jeden frei zugänglich, wird häufig von wenigen oder sogar nur einzelnen Personen entwickelt und ist deshalb natürlich logisch viel zu oft unterfinanziert.
Aktuelles Beispiel ist Werner Koch und sein freies Kryptografiesystem GNU Privacy Guard, kurz GNU PG. Das Programm des deutschen Entwicklers wird weltweit für sichere Datenübertragung und auch für E-Mail-Verschlüsselung eingesetzt und ist bzw. war lange chronisch unterfinanziert, trotz staatlicher Förderung. Privat- und Unternehmensspenden haben das Projekt jetzt vorerst gerettet, aber die Frage nach einem zukunftssicheren Finanzierungsmodell ist noch nicht wirklich beantwortet. Wie kann es sein, dass eine essentielle Sicherheitsarchitektur wie GNU-PG vom Schaffen einer einzigen Person abhängt? Und wie können diese und andere wichtige Open-Source-Software-Projekte langfristig und vor allem auch nachhaltig finanziert werden?
Über all diese wichtigen Fragen haben wir uns mit Matthias Kirschner von der Free Software Foundation Europe unterhalten. Und wir haben ihn zuerst nochmal gebeten zu erklären, was genau GNU-PG eigentlich ist.
GNU-PG ist eine Software, mit der ich E-Mails oder andere Daten verschlüsseln kann und signieren kann. Das heißt, ich kann eben E-Mails zum Beispiel so machen, dass andere Leute da nicht mitlesen können, oder kann auch Software, die ich auf meinem Computer installieren will, sicher gehen, dass das die Software ist, die ich will, weil der Autor die mit GNU-PG signiert hat. GNU-PG hat so angefangen, dass in dem GNU-Projekt, das 1983 schon gestartet worden ist, der Bedarf gesehen worden ist für so eine Verschlüsselungssoftware. Und damals hat der Herr Werner Koch dann als Ehrenamtlicher dort bei dem GNU-Projekt mitgemacht und eben die Software GNU-PG dann geschrieben.
Es gab jetzt ein Finanzierungsproblem, was gelöst wurde. Wie wurde GNU-PG aber dann gerade am Anfang, den Sie beschrieben haben, denn eigentlich finanziert?
Also nachdem es eben erst eine Zeit lang ehrenamtlich entwickelt worden ist, gab es dann Anfang 2000, Ende 1999 rum, eine Finanzierung von dem Wirtschaftsministerium. Später gab es dann noch eins vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und die sind jetzt halt so nach und nach dann ausgelaufen. Und die anderen Aufträge, die Herr Koch mit seinem Unternehmen halt bekommen hat, haben nicht gereicht, um jetzt die Software weiter zu warten.
Nun ist es ja so, dass GNU-PG unglaublich verbreitet ist, sehr viele Menschen das tatsächlich nutzen und es ein wichtiger Bestandteil ist, der ja letztendlich auch Infrastruktur des Internets, könnte man sagen. Trotzdem ist es so, dass nur eigentlich diese eine Person daran maßgeblich entwickelt hat. Ist das üblich, dass so eine wichtige Software, Open-Source-Software, nur von einer Person entwickelt wird?
Also es kommt häufig vor, dass freie Software, die nur von einem oder wenigen Leuten entwickelt wird, sehr weit verbreitet ist, in vielen Computern dann verwendet wird. Das ist jetzt bei GNU-PG ist es natürlich nicht nur der Herr Koch gewesen. Er hatte zwischenzeitlich auch einen anderen Mitarbeiter, der da mitentwickelt hat. Und es gibt auch andere, die da ehrenamtlich mitarbeiten. Allerdings ist es halt so, dass da nicht genügend Geld da war, um Leute zu bezahlen dafür, dass sie dann wirklich mitentwickeln. Und gerade so eine Software wie GNU-PG, die halt eine bestimmte Komplexität hat und bei der man sich halt auch mit Kryptografie auskennen muss, um da mitentwickeln zu können, das macht man halt nicht so nebenher mal kurz am Abend 2-3 Stunden. Und deswegen ist das sehr schwer, das rein ehrenamtlich zu machen.
Diese Rettung von GNU-PG, die ist unter anderem auch Facebook zu verdanken. Es gab halt dann so eine Art Hilferuf und jetzt hat Facebook da auch Geld reingesteckt. Das klingt jetzt mal von außen erstmal so ein bisschen seltsam. Also diese Open-Source-Software, dieser eine Mensch, der dahinter steht ursprünglich und jetzt kommt auf einmal Facebook, das sich daran beteiligt. Es geht um eine relativ übersichtliche Summe, $50.000, glaube ich, sind da reingesteckt worden. Wie wird das beurteilt, diese Kooperation quasi oder zumindest diese Spende von Facebook?
Na, GnuPG ist halt eine Software, die in der Infrastruktur von Facebook genauso wie von vielen, vielen anderen Unternehmen vorkommt. Damit machen die die Paketüberprüfung von der Software, dass ihnen keine Schadsoftware auf die Computer kommt. Deswegen ist es natürlich eigentlich gutes Denken so von Facebook, dass man dafür dann auch Geld bezahlt. Und andere Unternehmen, die diese Infrastrukturen betreiben, sollten sich auch überlegen, ob sie denn nicht auch dafür investieren und nicht, wie das dann bei Heartbleed war, im Nachhinein. Nein, man benutzt eine Software, da gibt es dann nachher ein Sicherheitsproblem und dann zeige ich mit dem Finger auf die Leute, die das entwickelt haben, denen ich aber nie irgendwie Geld gegeben hatte.
Obwohl man ja auch sagen muss, dass 50.000 Dollar in dem Kontext eigentlich mal wirklich Peanuts sind, wenn man sich die Relevanz und die Wichtigkeit auch so einer Software anschaut. Und Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, dass einerseits es staatliche Förderung gab, konkret für dieses Projekt. Jetzt sehen wir, dass auch nochmal die Crowd sozusagen finanziert hat, also normale Bürger und Nutzer freiwillig Geld gespendet haben, dass auch einige Unternehmen Geldspenden getätigt haben. Das zeigt aber auch, dass natürlich in der freien Wirtschaft für kommerzielle, normale, in Anführungszeichen, Software mehr Geld verdient werden kann. Und jetzt haben wir aber gesehen, es gibt so Idealisten wie Werner Koch, die erst ehrenamtlich solche Software programmieren und dann halt aber auf Spenden angewiesen sind. Und aber deshalb die Frage, welches Finanzierungsmodell wäre denn notwendig, um solche frei zugängliche und im Sinne einer Open Source freien Software zu finanzieren?
Unternehmen und die Regierung, die diese Software verwenden, müssen in die Software auch wieder investieren, damit sie langfristig davon ausgehen können, dass die weiter sicher bleibt. Das heißt, wenn ich GnuPG erstmal zu kostenlos runterladen kann und das bei meinem System mit integriert habe, muss ich das bewerten, wie relevant ist das für die Sicherheit von meinem System. Und ich muss dann eben an die Entwickler von GnuPG auch Geld bezahlen, damit die das langfristig auch warten können. Sonst gibt es dann halt irgendwann das Erwachen, dass es da dann Schwachstellen gibt, weil es nicht entsprechend gewartet worden ist und dann habe ich eben in meinem Unternehmen wieder ein Problem, weil dadurch Sicherheitslücken entstehen. Das Problem ist dann meistens so, dass das dann weitergeht, dass es eben nicht das Unternehmen ist, was den Schaden hat, sondern zum Beispiel wir als Verbraucher. Ich selbst als Verbraucher habe aber keine Möglichkeit, dass ich jetzt die Bank oder die Versicherung dazu bewegen kann, dass sie ihre Sicherheitsstandards erhöhen.
Bei diesem bestmöglichen Finanzierungsweg, den Sie beschrieben haben, liegt natürlich auch die staatliche Unterstützung mit darin. Läuft man aber bei staatlicher Finanzierung nicht auch Gefahr, dass man sich dann hinter Türen einhandelt quasi?
Wenn die Finanzierung von Regierungen gemacht wird, das heißt doch nicht, dass dann Hintertüren eingebaut werden. Das ist ja der Riesenvorteil, den ich bei freier Software habe, dass die Software, die danach entwickelt worden ist, von dem Geld von der Regierung wieder von allen Menschen auf der ganzen Welt überprüft werden kann, weil der Quellcode bei freier Software immer verfügbar sein muss.
Halten Sie das denn für realistisch, dass man zum Beispiel Unternehmen dazu verpflichten kann, an Open Source Projekte sich auch finanziell also unterstützend zu beteiligen? Oder muss eine grundlegende Änderung der Wahrnehmung stattfinden, dass jeder sich auch mehr verantwortlich fühlt?
Ja, ich denke, wir müssen das hinbekommen, dass die Verantwortlichkeit das so regelt, dass es eben für ein Unternehmen teurer ist, wenn ich nicht genügend in Sicherheit investiere, wie wenn ich Geld in die Sicherheit investiere. Also es muss einem wirtschaftlich wehtun, wenn ich diese Investition nicht gemacht habe. Ich zwinge jetzt nicht ein Unternehmen als Regierung, ihr müsst jetzt hier in freie Software investieren, aber ich setze die Anreize so, dass es für ein Unternehmen immer ein Anreiz ist, sich um die Sicherheit der Systeme zu kümmern, was dann letztlich eben auch die Sicherheit von den Bürgern ist, weil das oft die Daten von uns Bürgern sind, die in solchen Systemen dann auch liegen.
Sagt Matthias Kirschner von der Free Software Foundation Europe. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview haben wir übrigens vor der Sendung aufgezeichnet.